Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Das Thema heute Nachmittag ist das fünfte Buch Mose, das Buch Deuteronomium. Wir haben nun alle Bücher Mose durchgearbeitet in der Übersicht, wenn der Nachmittag vorbei ist. Wir beginnen nochmals mit einer Übersicht über die Abfolge der ersten fünf Bücher der Bibel. Wir haben gesehen an den vergangenen Bibelstudientagen, dass es eine innere Logik gibt in dieser Unterteilung der Schriften Moses in fünf Bücher. Das erste Buch Mose zeigt uns mit der Beschreibung des Sündenfalls die von Gott vollkommen erschaffene Natur beschreibt, die Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. Der Mensch hat alles, was Gott sehr gut gemacht hat, zerstört und verdorben. Das ist die große Botschaft des ersten Buches Mose. Das zweite zeigt den Ausweg aus der Not. Das zweite Buch Mose mit dem Auszug aus Ägypten beschreibt die Erlösung durch das Blut des Lammes, durch das Blut des Passahlammes. Gott zeigt, wie der Mensch aus der Not, der Sünde und des Todes auf der Grundlage eines Stellvertreters Befreiung erfahren kann. Das zweite Buch Mose bringt ein Volk in die Gemeinschaft zurück zu Gott. Es endet ja mit dem Haus Gottes, mit der Stiftshütte. So wie der Mensch im ersten Buch Mose aus der Gemeinschaft im Garten Eden entfremdet wurde, so findet er im zweiten Buch Mose zurück. Daran schließt das dritte an. Es geht dort um die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott in der Anbetung. Das vierte Buch Mose beschreibt ausführlich die Wüstenwanderung Israels. Da geht es also darum, wie ein erlöstes Volk durch eine Welt von Schwierigkeiten, Anfechtungen und Nöten hindurchgehen muss. Und nun das fünfte Buch Mose. Es enthält die Belehrung über Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Im vierten Buch Mose wird viel über Ungehorsam gesprochen. Und es werden viele traurige Geschichten erzählt. Und das fünfte Buch Mose zeigt nun, wenn der Mensch wirklich treu in den Wegen Gottes geht, dann kann er im Gehorsam gegenüber Gottes Wort auch Gottes Segen erfahren. Neutestamentlich könnte man das fünfte Buch Mose mit Johannes 14, 21 und 23 überschreiben. Der Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Einige Bemerkungen über Ort, Datum und Autorschaft. Heute Morgen haben wir uns beschäftigt mit Bibelauslegung, aber wie? Und haben gesehen, wie wichtig es ist, wenn man an ein Bibelbuch geht, dass man sich fragt, wo ist das Buch geschrieben worden, zu welcher Zeit, wer hat es geschrieben? Die Antwort bekommen wir aus dem Buch selbst. Wir finden da das Volk Israel ganz am Ende der 40 Jahre Wüstenwanderung. Da hielt Mose gerade vor dem Eingang zum verheißenen Land 8 Abschiedsreden. Der Ort ist also die Arava, das heißt in vielen Übersetzungen in der Ebene Aber das ist nicht irgendeine Ebene, sondern hebräisch Arava meint diese Tiefebene der Jordansenke. Das ist der tiefste Ort der Welt. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Also eine ganz besondere Ebene. Da in der Arava, jenseits des Jordans, also im heutigen Jordanien, gegenüber von Jericho, im Land Moab, da hielt Mose am Eingang zum verheißenen Land diese 8 Abschiedsreden. Ich lese 5. Mose 1, Vers 1. Dies sind die Worte, welche Mose zu ganz Israel geredet hat, diesseits oder jenseits, je nach Übersetzung, des Jordan, in der Wüste, in der Ebene, das ist in der Arava, Suf gegenüber zwischen Paran und Tophel und Laban und Hazeroth und die Sahaf. Und dann Vers 3, und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, da redete Mose zu den Kindern Israel, nach allem, was der Herr ihm an sie geboten hatte. Also wir können das schön datieren, 1.11.40. Wer ist der Autor? Gut, die Reden wurden von Mose gehalten, aber wir finden auch eine Angabe in 5. Mose 32, 49 über die Verfasserschaft. Das ist 31, das ist ein Schreibfehler, 31, Vers 24. Und es geschah, als Mose geendigt hatte, die Worte dieses Gesetzes in ein Buch zu schreiben, bis zu ihrem Schluss. Da gebot Mose den Leviten, welche die Lade des Bundes des Herrn trugen, und sprach, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes. 31, 24 und folgende, sagt also deutlich, Mose hat auch dieses Buch abgefasst. Das Kapitel 34 beschreibt seinen Tod. Und da müssen wir nicht annehmen, dass Mose auch dieses Kapitel geschrieben hat. Nach der rabbinischen Überlieferung war das Josua. Aber sonst, die 33 Kapitel davor stammen von Mose selbst. Das ist wichtig, weil die liberale Theologie, die leugnet ja die ganze Autorschaft der 5 Bücher Mose. Und spricht sie also Mose ab, datiert sie um viele Jahrhunderte runter. Das 5. Buch Mose wird datiert auf 621, also als eine Fälschung aus der Zeit des Königs Josia. Da wurde ja das 5. Buch Mose entdeckt im Tempel und die liberale Theologie in völliger Frechheit hat behauptet, das war nicht eine Entdeckung, sondern in dieser Zeit wurde das Buch unter dem Namen von Mose herausgegeben als Fälschung. Aber im Neuen Testament, immer wieder, wenn auf den 5 Büchern Mose zitiert wird, werden ganz deutlich diese Bücher Mose selbst zugeschrieben. Jetzt gehen wir über zu den Besonderheiten des 5. Buches Mose. Im Hebräischen heißt es nicht so platt 5. Buch Mose. Das ist eine Erfindung. Diese Bezeichnung 1 bis 5 ist nicht gerade sehr sinnvoll, wenn man einfach die Bücher durchnummeriert. Wir haben gesehen, dass alle Bücher Mose haben einen Titel im Judentum, der aus den ersten Versen genommen wurde. Aus dem Text der ersten Verse. Hier haben wir ganz am Anfang, Vers 1, dies sind die Worte. Ele Hadvarim. Dies die Worte. Und darum nennt man es ganz kurz im Judentum Hadvarim, die Worte. Oder wenn man einen langen Titel sagen will, Ele Hadvarim, dies sind die Worte. Ich habe bereits verraten, es geht ja in diesem Buch um 8 Reden, die Mose hält. Und es geht um Belehrung über Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Das Wort Gottes steht also ganz zentral hier und der Titel passt wunderbar. Hadvarim, die Worte. Es ist wirklich das Buch des Gehorsams. In der griechischen ältesten Übersetzung der Bibel, in der Septuaginta, um 280 vor Christus in Alexandria, angefertigt von Juden, da hat man das übersetzt, hat man den Titel in dieser Übersetzung angegeben mit Deuteronomion, was auf Griechisch heißt Wiederholung oder auch Kopie. im Text von 5. Mose 17, 18, wo gesagt wird, später, wenn ihr einmal Könige haben werdet, dann soll der König eine Kopie von diesem Buch anfertigen und jeden Tag darin lesen. Dieses Wort Kopie heißt dann in der Übersetzung dort Deuteronomion. Der Titel ist gar nicht so schlecht, denn es ist tatsächlich so, dass Mose am Ende der Wüstenwanderung nochmals all die Gesetze, die Gott Israel in der Wüste gegeben hat, wiederholt. Sie Israel also nochmals ganz neu vorstellt. Und nun, wichtig, es ist eben nicht eine platte Wiederholung, sondern die Gebote werden aus der Situation der Wüste übertragen auf die neue Situation im Land. Also dieser Wechsel von einem Wüstenvolk zu einem Volk, das ins verheißene Land eingeht, das war ein ganz kritischer Moment, wie wir noch sehen werden. Und da galt es zu wissen, wie müssen wir nun die Dinge, die wir nun gewohnt waren, in der Wüste zu tun, wie sollen wir die ausführen, wenn wir im verheißenen Land drin sind. Es geht also um eine Auslegung des Gesetzes durch Mose. Da haben wir ein wichtiges Wort in 5. Mose 1, Vers 5. Diesseits, oder man kann auch übersetzen jenseits, des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, indem er sprach. Das Wort auslegen, BR, heißt auslegen, erklären. Also das fünfte Buch Mose legt die früheren Gesetze aus 2. Mose bis 4. Mose aus. Das fünfte Buch Mose spricht verschiedene Male über das fünfte Buch Mose. In Kapitel 17, 18, da haben wir das Königsgesetz. Vers 14 heißt es, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es besitzest und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, gleich alle Nationen, die rings um mich her sind. Das nimmt bereits die Geschichte aus dem ersten Buch Samuel vorweg. Um Jahrhunderte. Denn Jahrhunderte später kam dann dieser Wunsch. Gut, und hier wird bereits geregelt, wie das gehen soll, was der König alles tun soll. In Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königstums sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem, was vor den Priestern, den Leviten liegt. Und es soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um zu beobachten alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen, sie zu tun. Tägliches Bibellesen wurde hier verlangt vom König, dass er täglich im fünften Buch Mose lesen soll. Eben in dem Buch des Gehorsams. Weiter, 31, 24, das haben wir gerade eben gelesen. Da wird erklärt, dass Mose alles bis zum Schluss, also bis Kapitel 33, in ein Buch geschrieben hat. Und dann wird gesagt, in Vers 26, dass dieses Buch neben die Bundeslade gelegt werden soll. 28, 58. Wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du diesen herrlichen und furchtbaren Namen des Herrn, deines Gottes, fürchtest, so wird der Herr deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommenschaft außergewöhnlich machen. Also das Buch, das fünfte Buch Mose wird hier in 5. Mose nochmals ausdrücklich erwähnt. Und weiter 29, Vers 26, ich lese ab Vers 24, da wird gesagt, ihr kommt in das Land. Aber wenn ihr ungehorsam seid, wird der Herr euch aus diesem Land wieder hinauswerfen. Und dann werden die anderen Völker sich Gedanken machen, warum seid ihr aus dem Land hinausgeworfen worden. Und da wird schon erklärt Mose, bevor Israel ins Land ging, was einmal die Völker sagen werden, wenn Israel aus dem Land hinausgeworfen sein wird. Und alle Nationen werden sagen, warum hat der Herr diesem Land also getan? Weshalb diese große Zornglut? Und man wird sagen, darum, dass sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter verlassen haben, den er mit ihnen gemacht hatte, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte. Und hingingen und anderen Göttern dienten und sich vor ihnen niederbeugten. Göttern, die sie nicht kannten und die er ihnen nicht zugeteilt hatte. Da entbrannte der Zorn des Herrn über dieses Land, so dass er den ganzen Fluch über dasselbe gebracht hat, der in diesem Buch geschrieben ist. Und der Herr hat sie herausgerissen aus ihrem Land im Zorn und im Grimm und in großem Unwillen und hat sie in ein anderes Land geworfen, wie es an diesem Tag ist. Das ist schon gewaltig. Wenn man denkt an die 2000 Jahre Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes ab dem Jahr 70 nach Christus bis ins 20. Jahrhundert. Das ist tatsächlich so gekommen. Und die Völker haben sich gefragt, warum sind die Juden in alle 5 Kontinente zerstreut worden? Warum findet man sie in den USA? Warum findet man sie in Südamerika? Warum in Afrika? Warum in Europa? Warum im fernen Osten? Warum in Australien? Warum sind sie aus dem Land hinausgeworfen worden? Und da wusste man, in aller Welt wurde die Bibel verbreitet in den vergangenen 2000 Jahren. Man wusste, es stand eben im 5. Buch Mose. Das war schon damals im 5. Buch Mose vorausgesagt. Also es ist schon dramatisch, wenn man denkt, Mose schreibt, man wird dann einmal sagen, schaut mal, im 5. Buch Mose steht das und es ist so gekommen. Und vielleicht nebenbei gesagt, das 5. Buch Mose hat man ja auch in Qumran gefunden, in den Höhlen von Qumran. Und zwar war es ein besonders beliebtes Buch in Qumran. Also man hat sehr viele verschiedene Fragmente vom 5. Buch Mose gefunden. Und die sind also untergebracht worden in den Höhlen im Jahr 68 nach Christus. Und diese Zerstreuung in alle Welt geschah ab dem Jahr 70 in einem jahrhundertedauernden Prozess. Also niemand kann sagen, das ist sicher mal später aufgeschrieben worden und dann so als Prophetie ausgegeben worden. Unmöglich! Wir haben Abschriften vom 5. Buch Mose aus vorchristlicher Zeit. Das ist also schon recht dramatisch, würde ich sagen. Also das zu 5. Mose über 5. Mose. Die 8 Reden sind diese. Kapitel 1, Vers 1 bis 4, 43. Da gibt Mose einen Rückblick auf die 40 Jahre Wüstenwanderung. Dann die 2. Rede beginnt Kapitel 4, 44 bis Kapitel 26. Das ist die längste. Da wiederholt Mose die Gesetze. Die 10 Gebote, und er legt sie aus bis im Detail, wie das im Land in der neuen Situation angewandt werden muss. Dann kommt eine 3. Rede, Kapitel 28, 29. Es ist eine ernste Warnung, auf Gottes Wort zu hören. 4. In Kapitel 29 bis 30, da wird ein neuer Bundesschluss mit Israel vollzogen. Nicht wahr? Die Generation des Auszuges, die ist ja gestorben. Keine aus der Generation des Auszugs durfte ins Land gehen. Außer 2. Josua und Kaleb. Und nun wurde gewissermaßen der Bund vom Sinai mit der Kindergeneration, die jetzt inzwischen erwachsen geworden ist, nochmals vollzogen. Am Eingang zum verheißenen Land. Bundesschluss in den Ebenen von Moab. 5. Kapitel 31, 1 bis 23, da finden wir Ermahnungen für Israel, verschiedene spezifische Ermahnungen. 6. 31, 24 bis 29, bestimmte Vorschriften. Und dann ganz besonders schön das Lied von Mose. 7. Teil in Kapitel 31 bis 32. Und es bleibt noch Kapitel 33, 8. Rede, Segen. Und dann kommt eben das Kapitel mit dem Tod Moses noch hinten an. 8 Reden, Hadvarim, die Worte. Jetzt ist es interessant, das erste Buch dieses Blocks von 5 Büchern mit dem letzten zu vergleichen. Im 1. Buch Mose haben wir doch gefunden, wie die Schlange Gottes Wort als Lüge bezeichnete. Die Schlange hat ausdrücklich zu Eva gesagt, Gott soll gesagt haben, ihr werdet sterben, wenn ihr von diesem Baum isst. Das ist überhaupt nicht wahr. Ihr werdet sein wie Gott. Und das möchte Gott nicht. Gott ist ein Lügner. Gottes Wort ist Lüge. Das hat dann den Fall und den Fluch über die ganze Schöpfung gebracht. Und nun schließt das 5. Buch Mose und zeigt, aber gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, das bringt Segen. Und wie zeigt das Mose? In den ersten vier Kapiteln gibt er einen Rückblick auf die Wüstenwanderung und da zeigt er, schaut mal, all die Stationen, überall wo ihr Gott untreu geworden seid, dann hat das schwere Konsequenzen gehabt. Und immer wenn ihr in der Wüstenwanderung, wenn ihr Gott gehorsam gewesen seid, dann habt ihr auch Gottes Segen erlebt. Und in 5. Mose 28 speziell, da haben wir eine Prophetie über die ganze zukünftige Geschichte Israels bis ans Ende. Und da zeigt Mose prophetisch, wenn Israel Gott gehorsam sein wird, wird der Segen über es kommen. Und wenn sie ungehorsam sind, dann wird der Fluch über euch kommen. Und es hat sich alles, jedes Wort erfüllt. In 5. Mose 28. Also Mose zeigt, illustriert anhand der Geschichte und anhand der Prophetie, dass Gehorsam Segen bringt und Ungehorsam Fluch als Antwort auf die Lüge der Schlange. In 1. Mose, da wird uns gezeigt, wie der Mensch in einem herrlichen, wunderbaren Garten, reich bewässerten Garten, durch Ungehorsam zu Fall gekommen ist. 1. Mose 2 und 3. Und in 5. Mose, da wird der Mensch in der Wüste, in der Arava, zum Gehorsam gegenüber Gottes Wort aufgerufen. Also ganz interessant, dieser Gegensatz zu sehen. Und da können wir gleich auch anfügen, dass der Herr Jesus bei seiner Versuchung in der Wüste, aber auch auf dem Berg und auch im Tempel, auf der Zinne des Tempels, da hat er gegenüber Satan jedes Mal aus dem 5. Buch Mose, dem Dokument des Gehorsams, zitiert. Ich habe hier auf dem Blatt alle Stellen angegeben. Matthäus 4, 1 bis 10 beschreibt die Versuchungsgeschichte. Nachdem der Herr Jesus 40 Tage in der Wüste gewesen war, da werden uns noch die drei letzten Versuchungen gezeigt. Interessant, auch schon die Parallele, die 40 Tage und die 40 Jahre Wüstenwanderung Israels. Und der Herr Jesus zitiert jedes Mal aus 5. Mose, mal aus Kapitel 8, 3, 6, 16. Und da ist ein Schreibfehler, 6, 16 und 6, 13, jawohl. Und besiegte damit den Satan. Noch etwas, in 1. Mose wird uns ausführlich beschrieben, wie Gott Abraham mehrmals, dann Isaak und Jakob, das Land Kanaan verheißen hat. Für die Erzväter und für ihre Nachkommen. Ich habe hier eine ganze Fülle von Stellen, also 1. Mose 12, 13, 15, 21, 17, 26, 28 angeführt. Gott verhieß im 1. Buch Mose das Land Kanaan. Und nun im 5. Buch Mose sehen wir die Erfüllung. Die Nachkommenschaft Abrahams über Isaak und Jakob steht jetzt am Eingang zum verheißenen Land, gerade gegenüber Jericho, um es in Besitz zu nehmen. Noch etwas. In 1. Mose beginnt es ja mit der Schöpfung. Gottes Wort brachte die ganze Schöpfung ins Dasein. Und Gott sprach und Gott sprach und Gott sprach. In 5. Buch Mose wird gezeigt, Gottes Wort erfüllt sich in der ganzen Schöpfung. Zum Beispiel 5. Mose 28, Vers 64, da sagt Mose voraus, wenn Israel nicht Gott Gehorsam leistet, was geschehen wird? Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter, Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten. Und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Das jüdische Volk soll zerstreut werden unter alle Völker. Das ist alles geschehen. In einem jahrhundertedauernden Prozess ab dem Jahr 70. Und die Bilanz ist 13 Millionen Tote. 70 nach Christus bis heute. Man könnte bei diesen Versen meinen, Mose wäre in den Konzentrationslagern gewesen und hätte die Bilder vor Augen gehabt. Aber der Herr sagt, unter alle Völker von einem Ende der Erde bis zum anderen wird sich all diese Prophetie erfüllen. Gottes Wort erfüllt sich in der ganzen Schöpfung. Ich habe schon darauf hingewiesen, der Übergang von der Wüste ins Land war ein ganz kritischer Übergang. Sehr gefährlich. Warum? Weil Israel nun dran war, einen Übergang zu erleben von einer reinen Viehzüchtergesellschaft zu einer Agrarwirtschaft. Und warum ist das etwas Gefährliches? Weil bei der Agrarwirtschaft, da ist man in Kanaan abhängig vom Regen. Und wenn der Regen ausbleibt, was im Nahen Osten eben immer wieder sein kann, also ein bisschen anders als wir hier, da kommt er auch dann, wenn man nicht unbedingt will. Aber dort kann das ein echtes Problem sein. Und wenn der Regen ausbleibt, hat das unbedingt Hungersnot zur Folge. Im Gegensatz übrigens zu Ägypten, wo Israel herkam. Ägypten war nicht vom Regen abhängig. Es gibt ja fast keinen Regen in Ägypten im Vergleich dazu. Aber Ägypten hat den Nil. Und der bringt das Wasser aus Schwarzafrika. Und dort ist das normal, dass es regnet in den Tropen. Tropisches Wasser. Und so ist der Nil einfach gewissermaßen unabhängig, ist der Nil gewissermaßen der Lebensspender für Ägypten, unabhängig vom Regen. Darum finden wir doch in der biblischen Geschichte, wie Abraham, als es Hungersnot gab in Kanaan, der ging nach Ägypten. Und wir kennen die Josefs Geschichte, wie man Zuflucht gefunden hat in Ägypten. Alles wegen dem Nil. Ja, aber Kanaan soll ganz anders sein. Und da ist es eine Gefahr, dass die Menschen versuchen, in dieser Notsituation der Abhängigkeit vom Regen Hilfe anderswo zu suchen. Und die Kanaaniter haben einen furchtbaren, abscheulichen Fruchtbarkeitskult entwickelt. Mit Tempelprostitution so schlimm, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen. Man hat das ja immer gewusst, dass es schlimm war. Aber im 20. Jahrhundert hat man bei den Ausgrabungen in Ugarit in Nordsyrien hat man ja 15.000 kanaanitische Tafeln gefunden. Und es ist ganz abscheulich, was darauf steht. Also da ist eine perverse Pornografie an Texten ans Licht gekommen, das kann man sich nicht vorstellen. Die versuchten also durch Unzucht gewissermaßen die Fruchtbarkeitsgötter zu bewegen, wie der Baal, dass er Regen und Fruchtbarkeit bewirkt. Und so war also Israel in der Gefahr, nun in genau das Gleiche zu fallen, wenn sie in die neue Situation des Landes kämen. Und darum wird also hier ganz ernstlich, ich habe ja hier eine Vielzahl von Stellen aus 5. Mose aufgelistet, wird da gewarnt vor dem Götzendienst. Und wir wissen ja, das ist in der Folge der Geschichte Israels, ist das Problem Nummer eins geworden. Bis zum babylonischen Exil war das Problem Götzendienst, Baalskult immer und immer wieder war das die Schlinge, dass die Generationen zu Fall gekommen sind in Israel. Übrigens, ich habe gesagt, sie sind eine Agrarwirtschaftsgesellschaft geworden im Land, aber das nur zum Teil. Denn das Land Kanaan ist ja ein interessantes Land. Es besteht zu einem Teil von sehr fruchtbarem Land, vor allem im Norden, das eignet sich für Landwirtschaft, Agrarwirtschaft. Aber der Süden, das ist die Wüste Judäa. Nun, das Wort Wüste Judäa im Hebräischen, Midbar, meint eigentlich ein Weideland, eine Weidesteppe. Das ist nicht eine tote Wüste, sondern es ist eine Wüste, die sich sehr gut eignet für Kleinviehzucht, für Schafe und Ziegen. Und im Nahen Osten muss man ja das deutlich trennen, weil wenn die Schafe und besonders die Ziegen, die fressen die Grasnarbe ab, die beißen sehr tief nach unten. In der kürzester Zeit können Ziegen im Nahen Osten fruchtbares Land in eine Wüste verwandeln. Darum muss man also Landwirtschaft, Agrarwirtschaft und Kleinviehzucht ganz streng trennen. Und das verheißene Land war so aufgegliedert, dass man einen Teil hatte, der war super für Agrarwirtschaft Und die Wüste Judäa war ideal für Kleinviehzucht. Bethlehem zum Beispiel liegt gerade an der Grenze zur judäischen Wüste. David war ein Schafhirt und so ist er von Bethlehem mit den Schafen immer in die Wüste Judäa gegangen. Und so war also das Land Israel ein Land, das von Milch und Honig fließt. Dieser Ausdruck kommt am häufigsten vor im 5. Mose. Ein Land, das von Milch und Honig floss. Der Honig, der Wasch, meint nicht unbedingt Bienenhonig, es war nicht ein Land, wo man dauernd gestochen wurde, sondern bezeichnet auch Fruchtsäfte, so verdickte Fruchtsäfte. Das bezieht sich auf das Agrarwirtschaftsland und die Wüste war das Land mit den Schafen und Ziegen, wo die Milch floss. Das ist diese Zweiteilung in Gottes Plan, dieses auserwählte Land, ein Land, das von Milch und Honig floss. Aber eben, das Nordland war besonders gefährlich für Götzendienst. Der nächste Punkt auf dem Blatt, ich habe das bereits angetönt, hier am Eingang zum Land erneuerte Mose den Bund vom Sinai mit der zweiten Generation. Die Elterngeneration des Auszugs war tot, bis auf Josua, Kaleb und natürlich Mose. Aber Mose starb dann auch gerade nach der Rede. Und da lesen wir 5. Mose 11, 26. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete. Und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg abweicht, den ich euch heute gebiete, um anderen Göttern nachzugehen, die ihr nicht kennt. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du den Segen erteilen auf dem Berg Gerizim und den Fluch auf dem Berg Ebal. Vers 32, und so achtet darauf, alle die Satzungen und die Rechte zu tun, die ich euch heute vorlege. Dann weiter, Kapitel 27, 9 bis 10. Und Mose und die Priester, die Leviten, redeten zu dem ganzen Israel und sprachen, schweige und höre, Israel. Nicht wahr, wenn man gut zuhören will, muss man selber nicht schwatzen. Schweige und höre, Israel. An diesem Tag bist du dem Herrn, deinem Gott, zum Volk geworden. So gehorche der Stimme des Herrn, deines Gottes, und tu seine Gebote und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete. Die zweite Generation wird hier gewissermaßen zum Volk Gottes gemacht. Und dann 28, 69. Das sind die Worte des Bundes, welchen der Herr im Land Moab dem Mose geboten hat, mit den Kindern Israel zu machen. Außer dem Bund, den er am Horeb mit ihnen gemacht hatte. Da sehen wir ganz klar, dass das eine Bündniserneuerung mit der zweiten Generation war. Nun, wenn man so die häufigen Wörter anschaut im 5. Buch Mose, so mag auffallen, darin kommt circa 50 Mal das hebräische Wort Shama vor. Und zwar 50 Mal im Sinn von hören auf Gottes Wort. Oder gehorchen, dem Wort Gottes gehorchen. Also ein ganz typisches Wort, dieses Wort Gehorsam. 5. Mose 6, Vers 1 als Beispiel. Und dies sind die Gebote, die Satzungen und die Rechte, welche der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut, in dem Land, wohin ihr hinüberzieht, und es in Besitz zu nehmen, auf dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um zu beobachten alle seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir gebiete, dass du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, und auf dass sich deine Tage verlängern, so höre denn Israel, Shama, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir wohlgehe. Und dann auch Vers 4, höre Israel, Shama, auch das wieder. Dann 28,1 haben wir schon mal gelesen, auch da wird aufgerufen zum Hören, 50 Mal in diesem Sinn. Dann circa 50 Mal kommt das Wort Shamar vor, im Sinn von Gottes Wort beobachten, achten, halten, bewahren. Ein Beispiel ist Kapitel 6, Vers 40. Nein, Kapitel 4, Vers 40. Und beobachte, Schamar, seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Also beobachten, einhalten, bewahren, darauf achten. 14 Mal kommt das Wort Sachar vor, im Sinn von Gedenken. Gedenken, was Gott getan hat. Zum Beispiel Kapitel 5, 15. Und gedenke, dass du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Oder Kapitel 8, Vers 2, ganz wichtig. Es geht ja um einen Rückblick auf die 40 Jahre der Wüstenwanderung. Und du sollst gedenken, Sachar, des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu versuchen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote beobachten würdest oder nicht. Dann wird erklärt, schaut mal, wie Gott euch in den Nöten der Wüstenwanderung dauernd versorgt und getragen hat. Gedenkt. Dann etwas ganz Besonderes am 5. Buch Mose ist das Gebot, das wir bereits gelesen haben in Kapitel 31, 24 bis 27, dass dieses Buch ins Allerheiligste gebracht werden sollte. Neben die Bundeslade. Dort musste dieses Dokument des Gehorsams gelagert werden. Und es wird dort ausdrücklich gesagt, zum Zeugnis gegen Israel. Weil Gott wusste, dass Israel ungehorsam sein würde. Und dass all diese Katastrophen der Zerstreuung unter alle Völker kommen würden. Und darum sollte im Tempel dieses Buch als Dokument aufbewahrt werden. Übrigens, darum hat man später in der Zeit von Josia, der Zeit der Könige, hat man das 5. Buch Mose bei einer Tempelrenovation des Salomo-Tempels wieder gefunden. Das kam da ans Licht. Und das war übrigens der Autograph. Also das Original von Mose geschrieben, das man dort fast 1000 Jahre später wieder gefunden hatte. In 2. Könige 22, 8, können wir das kurz aufschlagen. Da sind wir also in diesem Jahr 621. Und der Josia gab es eine Erweckung und da wurde der Tempel Salomos erneuert, ausgebessert. Vers 8, und der hohe Priester Hilkia sprach zu Schaffan, dem Schreiber. Übrigens, von diesem Schaffan hat man original ein Siegel gefunden. Mit seinem Fingerabdruck drauf. Man kann ihn sogar mit dem Fingerabdruck identifizieren. Das mit dem Fingerabdruck ist von einem anderen Schreiber, ist von einem Schreiber des Buches Jeremia. Aber aus Schaffan hat man mit Siegeln hat man belegen können. So. Seine Existenz. Sprach zu Schaffan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schaffan und er las es. Und dann wurde es vor dem König vorgelesen und er hat dann die Kleider zerrissen und gesagt, wir haben ja gar nicht danach gehandelt. Jetzt muss Gottes Gericht über uns kommen. Und weil er sich gedemütigt hatte, hat Gott Josia verschont. Aber schon eindrücklich eben dieses 5. Buch Mose in der Stiftshütte und im Tempel Salomos. Dann eine weitere Gesetzgebung, 31,9 bis 13, fordert, dass das 5. Buch Mose alle 7 Jahre in einer Großlesung vor den Ohren des ganzen Volkes verlesen werden sollte. Und zwar ausdrücklich vor den Erwachsenen, den Kindern, den Kindlein und den Fremden in Israel. Ich lese. Und Mose schrieb dieses Gesetz nieder und er gab es den Priestern, den Söhnen Levis, welche die Lade des Bundes des Herrn trugen. Und allen Ältesten von Israel. Und Mose gebot ihnen und sprach, am Ende von 7 Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor dem ganzen Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, die Männer und die Frauen und die Kindlein und deinen Fremdling, der in deinen Toren ist, damit sie hören und damit sie lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Und ihre Kinder, die es nicht wissen, sollen es hören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen. Alle Tage, die ihr in dem Land lebt, wohin ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Also höchst feierlich. Ausdrücklich das fünfte Buch Mose, alle 7 Jahre, jeder in Israel und selbst die Fremden in Israel, die mussten das fünfte Buch Mose speziell kennen. Jede Generation sollte es zu hören bekommen, von Kindsbeinen an. Ich habe das schon erwähnt, das nächste, das Königsgesetz in 5. Mose 17, 18 bis 20 fordert die Anfertigung einer Kopie, speziell für den König in Israel. Jeden Tag soll darin gelesen werden. Der König muss danach leben und er darf nicht abweichen, weder nach rechts noch nach links. Und dann wird gesagt, damit er sich nicht erhebt über seine Brüder. Also das Wort Gottes führt uns zu Demut, weil wir uns dann nämlich im Licht Gottes sehen. Wenn wir uns mit unseren eigenen Augen anschauen, dann bekommen wir so ein verdrehtes Bild, Selbstbild, dass wir zu Hochmut kommen. Im Gegensatz dazu kann man auch zu Minderwertigkeitskomplex kommen. Das ist beides eine Verdrehung der Realität. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, dann bekommen wir das richtige Selbstbild. Dann etwas weiteres, was ganz speziell ist für 5. Mose, das ist die Ankündigung des Messias als großen Propheten. 5. Mose 18, Vers 15. Der Zusammenhang ist der. Es wird erklärt zunächst, dass die Kanaaniter furchtbare Esoteriker und Okkultisten sind. Und die hören auf spiritistische Medien, die hören auf Wahrsagerei, auf Bannsprecher und so weiter. Aber das soll Israel auf keinen Fall tun. Also nie solche Informationen aus dem Jenseits holen, wie das die Kanaaniter machen. Und im Anschluss dazu heißt es Vers 15, einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb begehrt hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich möchte nicht weiter die Stimme des Herrn, meines Gottes, hören. Und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, gut ist, was sie geredet haben. Sie hatten so Angst, die direkte Stimme Gottes am Sinai zu hören und diese furchtbaren Feuererscheinungen zu sehen. Da sagt sie, das möchten wir nicht mehr. Und Gott sagt, gut, einen Propheten gleich dir will ich ihnen erwecken, aus der Mitte ihrer Brüder. Und ich will meine Worte in seinen Mund legen. Und er wird zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht hört auf meine Worte, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich es fordern. Das ist der Messias, der Prophet, der wie Mose Gesetzgeber und Volksführer sein sollte. Darum, ein Propheten gleich mir. Nun sehen wir ganz deutlich, zum Beispiel in Apostelgeschichte 3, dass sich das auf Jesus Christus bezieht. Petrus zitiert nämlich diese Stelle und sagt in Bezug auf Jesus Christus, den Messias, Moses hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was irgend er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die irgend auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Das bezieht Petrus ganz klar auf Jesus Christus. Dann weiter sehen wir, dass das Volk Israel damals eine klare Vorstellung hatte von dieser Stelle über den Propheten. Zum Beispiel in Johannes 6, Vers 14, bei dem Wunder der Brotvermehrung dort, da sehen wir die Reaktion des Volkes. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. 47, es war im Tempel, Jesus Christus war auch am Laubhüttenfest. Etliche nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte von Jesus Christus hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Christus, der Messias. Also diese Prophetie war ein Begriff in Israel. Allerdings, wenn man in der rabbinischen Literatur nachliest, findet man beides. Solche, die diese Stelle auf den Messias bezogen und solche, die nicht unbedingt eine messianische Bedeutung in diesen Versen sahen. Und das sieht man auch niedergeschlagen, zum Beispiel in Johannes 1, als Johannes der Täufer auftrat. Das war ja eine Sensation in Israel, weil man seit Jahrhunderten keine solchen Propheten mehr gehabt hat. Ich lese Johannes 1, 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden, also die führenden Juden aus Jerusalem, Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus, der Messias. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elias? Mit Bezug auf das letzte Kapitel im Alten Testament, Malachi sagt, Malachi 4, dass Elias noch kommen sollte. Bist du Elias? Und er sagt, ich bin's nicht. Weil manche meinten, der Elia im Buch der Könige, der in den Himmel gefahren ist, der würde wiederkommen. Und er sagte, nein, das bin ich nicht. Und dann heißt es weiter, bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Auf das wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesajas der Prophet gesagt hat. Er bezog sich auf Jesaja 40. Aber da sehen wir, wie da zum Teil unterschieden wird zwischen der Prophet und der Christus, der Messias. Wichtig, wir haben gelesen in 5. Mose 18, Gottes Wort wird im Mund dieses Propheten sein. Und er wird alles verkündigen, was Gott ihm aufträgt. Und wer nicht auf diesen Propheten hört, kommt unter Gottes Gericht. Und jetzt sehen wir, wie das 5. Buch Mose den Gehorsam Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber ganz speziell fokussiert auf das Kommen des Messias. Da wird letztlich Israels Gehorsam getestet werden. Werden sie auf den Propheten, nicht auf irgendeinen Propheten, auf den Propheten hören oder nicht? Und wir haben gelesen, es wird geschehen, wer nicht auf die Stimme dieses Propheten hören wird, von dem werde ich es fordern. Durch Gericht. Dann wird, gerade im Anschluss an diese verlesenen Verse, wird gewarnt vor falschen Propheten. 5. Mose 18, Vers 20 bis 22. Das wird auch schon gemacht in 5. Mose 13, 1 bis 5. Es ist interessant, wir haben da zwei verschiedene Typen von falschen Propheten. In 5. Mose 13 heißt es, wenn ein Prophet kommt, der sagt ein Zeichen voraus und dann trifft es ein. Aber der verführt euch zu anderen Göttern, dann ist es ein falscher Prophet. Auch wenn eingetroffen ist, was er sagte. Aber wenn seine Lehre falsch ist, dann hat die Prophetie, die sich erfüllt hat, keinen Wert. Und in 5. Mose 18, am Schluss, da wird gesagt, wenn ein Prophet kommt und er spricht im Namen Gottes, aber die Voraussage trifft nicht ein, dann ist es ein falscher Prophet. Wenn auch nur eine Aussage nicht eintrifft, ist er ein falscher Prophet und in jedem Fall steht darauf die Todesstrafe. Es ist ja so nebenbei gesagt schon interessant, wir haben ja heute in der Christenheit ein Aufwachen von neuen Propheten und eine Überfülle von Falschprophezeiungen. Und die Gemeinde hat ja keinen Auftrag, die Todesstrafe auszuüben. Ich habe schon heute Morgen darüber gesprochen. Aber die Gemeinde hat den Auftrag, Bezucht zu üben. Aber da geschieht überhaupt nichts. Dann sagt man, ja, das sind Amerikaner und die übertreiben halt manchmal ein bisschen. Ja, man konnte doch keinen Propheten damit entschuldigen und sagen, das sind in Galiläa, die sprechen vielleicht ein bisschen mehr als Jerusalemiter. Das geht doch nicht. Also eine einzige Aussage, die nicht eintrifft, ist der Erweis, es handelt sich um einen falschen Propheten. Und dieser Maßstab in der Prüfung der Propheten, der ist nicht geringer geworden. Ja, dann der nächste Punkt. Man kann sagen, das fünfte Buch Mose ist im eigentlichen Sinn das Buch des Landes. Circa 159 Mal wird das Land, das verheißene Land, darin erwähnt. Ich habe das mal so ausgezählt. Circa 125 Mal bezieht sich das Wort Eretz, Land auf Hebräisch, auf das verheißene Land. Und dann gibt es noch ein anderes Wort, Adama, Erdbodenland, bezieht sich etwa 34 Mal auf das verheißene Land. Ja eben, das Volk steht am Eingang des Landes, es soll hineingehen, die Gesetze da anwenden und warten, bis der Prophet kommt und dem müssen sie Gehorsam leisten. Sonst gibt es eine Katastrophe, eine nationale Katastrophe. Gut, es ist 10 nach 5, wir machen jetzt Pause. Vor der Pause sind wir stehen geblieben bei dem Thema, das fünfte Buch Mose ist das Buch des Landes. Und damit zusammenhängt gleich der nächste Punkt auf unserem Blatt. Das fünfte Buch Mose erwähnt den auserwählten Ort für den Gottesdienst im Land. Der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Und zwar 21 Mal. Ich habe hier auf dem Blatt alle 21 Stellen angegeben. Beispielhaft lesen wir aus Kapitel 12, Vers 4. Und jetzt müssen wir uns ganz klar vor Augen halten, die Stiftshütte wurde ja von Ort zu Ort transportiert. Der transportable Tempel, ein Elementbau, ideal für die Wüstenwanderung. Aber jetzt im Land sollte Israel ansässig werden und da sollte es auch schließlich einen Ort für die Anbetung geben. Einen einzigen Ort, den der Herr auserwählen wird. 12, Vers 4. Den Herrn, eurem Gott, sollt ihr nicht also tun, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass er dort wohne. Und dahin sollst du kommen. Und ihr sollt dahin bringen eure Brandopfer und eure Schlachtopfer und eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand. Und so weiter, Vers 11. Der Ort, den der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen daselbst wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und alle Auswahl eurer Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. Und ihr sollt euch freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Vers 13. Hüte dich, dass du nicht deine Brandopfer an jedem Ort opferst, den du siehst, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird. Dort sollst du deine Brandopfer opfern. Und dort alles tun, was ich dir gebiete. Und so weiter und so fort. Dieser Ort wird also 3x, 7x erwähnt. Aber Mose erwähnt nie den Namen des Ortes. Einzig 17,8, da wird gesagt, man soll hinaufziehen zu diesem Ort. Ganz am Schluss, wenn es um Streitigkeiten geht, so sollst du dich aufmachen und an den Ort hinaufziehen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und dort soll dann auch das höchste Gericht in Israel seinen Sitz haben. Hinaufziehen, hebräisch Allah, weist also darauf hin, dass es sicher nicht ein Ort in der Ebene sein wird. Sagen wir in der Shephela, in der Arava oder im Tal Jesrael, die haben Magedon-Ebene und so weiter. Also irgendwo oben muss das sein. Und noch mehr, wir erfahren in 5. Mose 33, Vers 12 etwas Eigenartiges. Da geht es um den Segen über alle 12 Stämme Israels. Von Benjamin heißt es, Vers 12, von Benjamin sprach er, der Liebling des Herrn. In Sicherheit wird er bei ihm wohnen. Er beschirmt ihn den ganzen Tag und zwischen seinen Schultern wohnt er. Ja, wir müssen genau lesen. Wer wohnt zwischen seinen Schultern? Vielleicht würde manche so spontan denken, ja, Benjamin wohnt zwischen den Schultern des Herrn. So quasi wie ein Kind auf den Rücken gebunden. Nein, Benjamin ist der Liebling des Herrn. Und in Sicherheit wird er, der Herr, bei ihm wohnen. Er beschirmt ihn, also der Herr beschirmt Benjamin den ganzen Tag und zwischen seinen Schultern wohnt er. Es kam später so heraus, der Tempelberg Zion ist geografisch so gelegen, dass die Grenze zwischen dem Stammesgebiet von Juda und Benjamin genau über den Berg hineingeht. Das Tempelhaus lag im einen Stamm, der Altar im anderen. Also zwischen Tempelhaus und Altar ging die Grenze zwischen Juda und Benjamin hindurch. Und so kam also das Tempelhaus in Benjamin zu wohnen. Und so wohnte der Herr zwischen den beiden Schulterabhängen des Berges Zion. Der Südabhang und der Nordabhang. Bei Schulter, Ketef auf Hebräisch, braucht man auch für Abhänge von Bergen. Man spricht zum Beispiel heute noch von Ketef Hinnom. Das ist so ein Abhang außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Schulter von Hinnom. Und Gott wird also zwischen den Schultern Benjamins wohnen. Und so wusste man also, im Gebiet von Benjamin auf einem Berg wird der Herr wohnen. Und diese Grenze wird so beschrieben in Josua 15, 8. Das Buch Josua ist ja ein fantastisches Geografiebuch Israels. Das wird das Thema sein im nächsten Bibelschulentag. Gehen wir weiter nach 5. Mose mit Josua. Da finden wir eine Fülle von geografischen Besonderheiten. 15, 8. Da wird also die Grenze beschrieben für Juda, für den Stamm Juda. Und die Grenze stieg das Tal des Sohnes Hinnoms hinauf. Das Hinnomtal außerhalb der heutigen Altstadt. Nach der Südseite der Jebusiter, das ist Jerusalem. Und die Grenze stieg zu dem Gipfel des Berges hinauf, welcher vor dem Tal Hinnom gegen Westen und am Ende der Talebene der Rephaim gegen Norden liegt. Und die Grenze zog sich herum von dem Gipfel des Berges nach der Quelle des Wassers Nephtoach und lief nach den Städten des Gebirges Ephrons hin. Merken wir, da wird zweimal der Gipfel des Berges erwähnt. Das ist der Berg Zion. Und der Gipfel, das ist der Fels heute in der Omar-Moschee im Felsendom. Das ist die natürliche Bergspitze des Tempelberges, des Berges Zion.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas »Das fünfte Buch Mose, Deuteronomium«, das Buch des Gehorsams.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.